gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten.
Höre meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands!
Ganz herzlich willkommen zum Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Das Breitband nimmt sich heute mal wieder eine ganze Stunde Zeit für ein Thema, weil wir einem Universum einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit widmen müssen. Und es geht dabei um Spiele, um Computerspiele, Smartphone-Spiele, naja, digitale Spiele eben. Und diese Woche bot nämlich gleich mehrere Gelegenheiten, sich diesem Universum mal wieder etwas zu nähern und einen frischen Überblick zu bekommen über die rasant wachsende Branche der Spiele, nämlich die Games Week fand in Berlin statt und im Rahmen dieser Games Week wurde unter anderem auch der Deutsche Computerspielpreis verliehen und Markus Richter, Kollege hier im Breitband und Computerspieljournalist, der spielt schon einen Preisträger, der dort prämiert wurde, nämlich in der Kategorie Jugendspiel. Es handelt sich um das Spiel Try. Das hören wir hier schon im Hintergrund. Markus, erzähl doch mal, was wir sehen, worum es geht.
Wir bewegen uns hier in so eine, ja, östlich, in einem östlich anmutenden Tempel. Sieht ein bisschen asiatisch aus alles. Und müssen einen Weg finden, einen Weg, um in diesem Tempel verschiedene Fuchsstatuen zu entdecken.
Wir betrachten diese Welt durch die Ich-Perspektive.
Durch die Ich-Perspektive leuchtet man da sozusagen in, man könnte sagen, in Ego-Shooter-Manier. Das ist also eine sehr gelernte Steuerung im Computerspielebereich, aber hier wird gar nicht geschossen, sondern hier geht es, wie gesagt, darum, Rätsel zu lösen.
Rätsel lösen bedeutet, irgendwo in diesen Tempeln sind Füchse zu sehen und du musst als Spieler diese Füchse erreichen.
Genau so sieht's aus. Man kann die sehen, man kann die entdecken und die sind dann meistens an sehr unzugänglichen Stellen. Zum Beispiel wie in diesem Fall direkt über einem im Dachgebälk versteckt und dann kommt sozusagen das eigentliche Spielprinzip zum Tragen, dass man nämlich Try, also Dreiecke, in die Wand zeichnen kann. Also man kann immer drei in verschiedenen Stellen in der Spielwelt Punkte setzen und dann spannt sich dann ein Dreieck drauf.
Also eine Ebene.
Eine Ebene und die kann man dann benutzen als Treppe, als Hilfe, um einfach höher zu kommen. Also in dem Fall sieht man das, wie gesagt, der Fuchs ist ganz weit oben, man spannt dann ein erstes Dreieck aus, steigt dann nach oben und spannt dann an einer Säule ein zweites Dreieck auf und so weiter und so fort. Das wird dann im weiteren Spielverlauf zunehmend komplizierter. Und ja, man wird da so vor Herausforderungen gestellt, dass man das selber irgendwie hinkriegen muss.
Und wo ist für dich das Besondere an diesem Spiel? Warum meinst du, wurde es ausgezeichnet?
Das ist schon wieder eine sehr diffizile Frage, warum wurde das ausgezeichnet. Da können wir vielleicht später noch genau drüber reden. Aber an diesem Spiel das Besondere ist wirklich die Spielmechanik. Also, dass man halt einerseits diese Ego-Perspektive hat und dann halt dieses Rätselding. Also, dass man eine Mechanik hat, nämlich dieses Dreieck in die Welt zeichnen und daraus sich seinen eigenen Weg generieren muss. Das ist für mich das Besondere an diesem Spiel. Und ich denke, das ist durchaus auch wichtig gewesen für die Auszeichnung. Und also das ist wirklich der Hauptpunkt, der Hauptinnovationspunkt, würde ich sagen. Und der Rest sozusagen, die Umsetzung, das Spieldesign, die Grafik, die Soundgestaltung, das ist dann sozusagen das Goodie obendrauf, was das Spiel dann von einer guten Idee zu etwas macht, was man auch wirklich gerne und lange spielt.
Entwickelt hat das Spiel die Firma Red King Entertainment aus Halle an der Saale, ein Zwei-Mann-Unternehmen, mitgegründet von Jana Reinhardt und die ist jetzt im Studio. Herzlich willkommen. Ihr habt dieses Spiel zu zweit entwickelt. Ihr nennt euch Indie-Entwickler, heißt das. Also im Gegensatz zu den großen Konzernen, die Spiele für 250, 260 Millionen Euro entwickeln mit 500, 600 Angestellten, seid ihr eine Zwei-Mann-Firma aus Halle. Erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Spiel. Wie ist dieses Spiel entstanden? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich arbeite zusammen mit Friedrich Harnisch und viele unserer Spiele entstehen als Game Jam-Spiele. Das heißt, man nimmt an einem Contest teil, meist in 48 Stunden oder einer sehr kurzen Zeitspanne. Und in dieser Zeit entwickelt man nach einem vorgegebenen Thema, in dem Fall It's dangerous to go alone, take this, ein Spiel.
Also es ist gefährlich, alleine sich fortzubewegen.
Nimm das. Also das ist einfach ein Spruch aus dem ersten Zelda. Und das war das Thema des Jams. Und Friedrich hat eben nach diesem Spiel über ein Wochenende von Tag bis Nacht programmiert und eben dieses Spiel entwickelt.
Wie lange hat das gedauert, das zu entwickeln?
Also 48 Stunden. Also natürlich mit ein wenig Schlaf, aber so ziemlich. Das ist die Zeit, die man eben dafür hatte. Oder meinst du das fertige Spiel?
Nee, das fertige. Also die Idee ist dann von 48 Stunden entstanden und das fertige Spiel dann?
Und das fertige Spiel hat dann 3 Jahre gedauert.
Okay.
Aber mit Pausen. Also wir haben Auftragsarbeiten gemacht und das waren dann die Pausen. Aber so grob hat es die Zeitspanne gedauert.
3 Jahre. Wie muss man sich das denn vorstellen, du, das Leben als Indie-Spiele-Programmierer? Gehst du jeden Morgen um 7 zur Arbeit und wovon lebst du, wenn ihr 3 Jahre im Spiel entwickelt?
Also ich muss sagen, wir sind da ein bisschen extrem oder ein bisschen sehr Indie. Also wir arbeiten in unserem Wohnzimmer. Das heißt, wenn wir aus dem Bett fallen, könnten wir eigentlich direkt arbeiten. Wir haben irgendwann mal angefangen, nach dem Aufstehen erstmal zur Arbeit zu gehen. Das heißt, uns zu zwingen, einen Spaziergang ums Haus zu machen, damit man da eben diese Büroroutine reinbekommt. Genau, und dann arbeiten, dann haben wir schon so feste Zeiten und danach arbeiten wir ganz normal wie in einem Bürojob eben und machen dann eben, also nach einem Plan, was wir eben an dem Tag erreichen wollen.
Ich habe es ja eben schon skizziert, Indie definiert sich, so wie ich das kenne, so auch als Gegensatz gegen die großen Industriekonzerne, ja, die eben mit unglaublichem Aufwand, zeitlich, finanziell und personell riesige Spiele entwickeln, die wirklich auch Millionen umsetzen. Markus, wie würdest du denn Indie-Spiel, Indie-Szene definieren?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil genau darüber auch seit 3 Jahren ganz viel geschrieben und gepodcastet und gestritten wird. Ich musste gerade bei deiner Definition auch gucken, weil Steam, einer der größten Firmen am Spielemarkt, kann man tatsächlich auch als Indie bezeichnen, weil das ist halt, also Indie im Sinne von unabhängig von anderen, die machen halt ihre eigenen Spiele und haben halt nebenbei noch so eine kleine Vertriebsplattform aufgebaut, die mehrere Millionen Dollar im Jahr umsetzt. Und deswegen wird das so ein bisschen schwierig. Also in diesem Jahr ist so ein bisschen, was mit dem Indie-Begriff einhergeht, wird eigentlich darunter verstanden, dass man, also wie ich es verstehe, dann gibt es da natürlich auch wieder andere Definitionen, dass man sich ein bisschen löst von den klassischen, erfolgversprechenden Formaten. Also es gibt ja zum Beispiel irgendwie Ego-Shooter in jeglicher Couleur, die immer nach demselben Muster in regelmäßigen Abständen erscheinen und immer Millionenbeträge einspielen. Das ist sozusagen das andere Extrem. Und Indie ist dann dieses sich freimachen, auch mal was Neues probieren und halt nicht direkt an der Erfolgsquote hängen.
Jetzt ist Try, das, was wir eben gehört haben, euer prämiertes Spiel. Gib doch mal so einen Überblick, was habt ihr da für Kosten reingesteckt? Wie viel muss man verkaufen, damit das für euch wirklich auch ein nachhaltiges Geschäft ist?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wie viel man sich in der Zeit zahlt. Im Prinzip kann man das so gar nicht aufschlüsseln, weil wir haben uns im Prinzip die Finanzierung dieses Spiels erlangt durch Auftragsarbeiten. Das heißt, ich kann jetzt keinen Kostenplan für Try geben, sondern eher sagen, was wir uns in einem Jahr zahlen würden und dass wir mit dem Preis, den wir jetzt gewonnen haben, im Prinzip fast 2 Jahre wieder ein weiteres Spiel machen könnten. Ich glaube, wir müssten 12.000 Kopien verkaufen, damit wir das so reinbekommen, was wir reingesteckt haben.
Ist das realistisch?
Das ist schwierig. Der Markt hat sich wahnsinnig gewandelt. Ich glaube, vor 3 Jahren, also als wir angefangen haben, war das eigentlich relativ einfach, das zu machen. Und inzwischen sind einfach wahnsinnig viele Entwickler, die eben Indie sind und die ihre Spiele auf Steam veröffentlichen können. Und da aus dieser Masse sich herauszuschwimmen und präsent zu sein, ist extrem schwer geworden.
Also Steam, Markus hat das eben schon angesprochen, ist im Prinzip eine Software, die ich mir auf meinem Rechner jeglicher Couleur eigentlich installieren kann. Genau. Und in dieser Software kann ich dann diverse Spiele kaufen, genau, und eben auch spielen. Und gerade für so Indie-Entwickler ist das eine ganz beliebte Vertriebsplattform.
Steam war einfach die ersten, die eben so einen Client hatten. Im Prinzip dadurch sind die gewachsen. Irgendwann kamen dann andere Spiele dazu, die das eben lizenzieren konnten. Später kamen Indie-Entwickler dazu und irgendwann öffnete sich der Markt und man konnte eben frei seine Spiele nicht nur über einen Verlag dort veröffentlichen, sondern selbst, also Self-Publishing eben machen. Genau.
Markus.
Das Spannende ist, dass Steam eigentlich die Vorwegnahme des App-Store-Prinzips war. Ja. Und als Steam angefangen hat, gab es ganz große Aufregung über dieses Prinzip, Spiele digital online zu vertreiben und auch an der Plattform festzumachen. Also man kann ohne einen Steam-Account die Spiele, die man dort kauft, gar nicht spielen. Und das war damals, also in den späten 90ern, in den frühen Nullern, war das sozusagen noch eine ganz große Aufregung. Noch heute streiten Verbraucherschützer gegen die Steam-Plattform aus genau diesem Grund. Aber im Prinzip, so kann man sich vielleicht auch ganz einfach vorstellen, wie ein App-Store, nur halt auf einem Computer.
Jana, du hast eben gesagt, der Markt hätte sich wahnsinnig verändert. Noch vor 3 Jahren sei es relativ einfach gewesen, weil die Anzahl der Entwickler und der Produkte, die entwickelt wurden, relativ überschaubar war. Ja. Wodurch hat sich denn dieser Markt in den letzten 3 Jahren so verändert?
Weil aus einem Vorteil plötzlich ein Nachteil wurde. Also der Vorteil ist ja als Indie-Entwickler, dass es inzwischen so viel Software gibt, die einfach frei verfügbar ist. Und im Prinzip kann ja jeder Spielentwickler sein. Was uns natürlich zugute kam, weil dadurch konnten wir, man kann sich Tutorials im Internet angucken, also Anleitungen, wie macht man Spiele. Und das Spiele machen ist so offen geworden und für jeden zugänglich, was eben sehr gut ist. Und letztlich führt es aber auch dazu, dass sehr, sehr viele Leute gern Spiele machen wollen und wollen die auch verkaufen und haben den Traum davon zu leben. Und da das Steam möglich macht, wird das natürlich auch genutzt. Ja.
Und eine andere große Änderung, die ich so wahrnehme, die ist jetzt nicht erst 3 Jahre alt, sondern so ein bisschen älter, dass eben durch Smartphones auf Apple und aber auch auf Android Menschen mit Spielen in Kontakt kommen, ja, die sich nie als Spieler bezeichnet würden. Absolut. Und früher nie, sagen wir mal, Computerspiele gespielt hätten. Jetzt sitzt meine Mutter 75 da und spielt Spiele auf dem iPad. Inwiefern hat das euren Markt verändert?
Indies haben das ja mitverändert. Also es ging so Hand in Hand. Man hatte eben die Möglichkeit, diese neuen Devices, also iPads, zu nutzen und eben ganz neue Spielekonzepte auszuprobieren. Eben Touch als neues Spielekonzept, weil das einfach viel zugänglicher ist für genau die Zielgruppe, für diese neue Zielgruppe. Man braucht kein Keyboard mehr, muss irgendwie kompliziert Tastenkombinationen machen. Man kann eben einfach durch Touch ganz viel erreichen und spielen. Und ich glaube, Indie-Entwickler waren da sehr offen auch am Anfang für und konnten das einfach für neue Konzepte für sich nutzen und eben auch aus diesen alten Gefügen ein bisschen herausbrechen.
Jetzt ist ja so, das Leben als Indie-Entwicklerin in so einer Zwei-Mann-Firma hat Höhen und Tiefen, nehme ich an. Ja. Und das ist alles andere als ein gesichertes Dasein. Warum hast du dich trotzdem für Indie-Entwicklung entschieden und nicht dich bemüht, bei einem großen Spielehersteller unterzukommen?
Ich glaube, wir sind da einfach so reingerutscht. Wir haben schon im Studium in Halle an der Burg Giebichenstein Multimedia studiert und da einfach schon Spiele gemacht. Und danach haben wir einen Gründerkurs in Halle angefangen für Designer und Künstler. Und wir haben dann einfach gesehen, ja, warum eigentlich nicht sich selbstständig machen? Ich habe eine Diplomarbeit über Indie-Games geschrieben, wo ich eben das theoretisch nur verfasst habe, dass man das machen könnte. Und warum das nicht selber machen? Und dann hat sich das im Prinzip so ergeben, ja.
Markus? Es gibt durchaus sozusagen aber auch Geschichten, wo Leuten, die der großen Industrie den Rücken kehren. Also gerade in Berlin gibt es kleine Entwickler, Tiny Touch Tales ist ein Beispiel. Arnold Rauers arbeitet da als Entwickler und der war tatsächlich früher bei einer Firma, die diese Smartphone-Spiele machen, die relativ einfach sind, Free-to-Play, also wo man nichts bezahlen muss erstmal, aber Geld dann rein investieren kann und da auch einen sicheren Job hatte, aber gesagt hat, nee, ich möchte etwas Eigenes machen. Oder Mensch-Maschine ist auch ein kleiner Berliner Entwickler, die haben bei Jager gearbeitet. Das ist tatsächlich auch ein Berliner Entwicklerstudio, die Big Budget Produktion machen, also wirklich mit dem großen Geld unterwegs sind, die aber auch gesagt haben, nee, wir möchten lieber unser eigenes Ding machen und gehen in diese Unsicherheit hinein und möchten da selber Entwickler sein. Also da gibt es schon auch sozusagen anscheinend einen Drang oder dieses Freiheitsgefühl, was man halt in den großen Firmen nicht haben kann, was da verwirklicht wird.
Das Interessante ist ja, dass das genau der Unterschied zur amerikanischen Spieleindustrie ist, weil da waren genau die Leute, die aus Firmen raustreten, um ihre eigenen Sachen zu machen, eigentlich die Ersten. Das waren die Indie-Pioniere. Und in Deutschland ist das genau umgekehrt. Die kommen jetzt und nehmen quasi an der Industrie teil. Und in Deutschland sind es aber eher die, die das früh gemacht haben, sind eigentlich eher die Studenten, die eben nach der Uni einfach gesehen haben, wir haben in der Uni schon gearbeitet und wollen da eben was raus weitermachen.
Du hast eben erwähnt, dass es schon schwierig geworden ist, Aufmerksamkeit zu erregen für das eigene Spiel und da irgendwie Kunden zu finden. Wie macht man das denn heute? Also was sind die Strategien, Vertriebskanäle, um eure Spiele an die Kunden zu bringen?
Du musst eigentlich so viel machen, wie geht. Also was sehr dankbar ist, ist immer Twitter. Darüber kann man ganz viele Journalisten oder auch Spieler direkt erreichen. Außerdem natürlich Messen. Ich meine, inzwischen bleibt man ja nicht nur in Deutschland zur Gamescom, sondern man fährt zur PAX. Viele fahren sogar nach Australien oder werden nach Südkorea eingeladen und man macht einfach so viel wie geht, um sein Spiel rauszubringen. Also
du hast das studiert, was müssen denn, wenn jetzt neue Konkurrenten und Konkurrentinnen zuhören, was müssen die denn mitbringen, um Spiele zu entwickeln?
Das kommt ganz drauf an, in welchem Bereich man arbeiten will. Also natürlich, Programmierung ist immer dankbar, weil dann kann man Spiele alleine entwickeln. Das muss man aber gar nicht studieren. Also Friedrich zum Beispiel ist auch kein gelernter Informatiker, der hat sich das selbst beigebracht. Einfach Spiele machen. Also dafür sind ja diese ganzen Game Jams tatsächlich da. Es sind oft sehr offene Spaces. Also man kann einfach hingehen und kann teilnehmen, kann Grafiken dafür machen oder selbst programmieren lernen und letztendlich wirklich einfach machen. Das ist die Grundlage.
Markus, kannst du mal so einen Überblick geben, also das mal so ins Verhältnis setzen, so die große industrielle Spieleproduktion mit so Blockbuster-Spielen, Call of Duty und dergleichen und die unabhängige Szene von kleinen Entwicklern, was die so für Umsätze machen, mal so einen kleinen Marktüberblick geben?
Das größte Budget, was sozusagen jemals an den Start ging, war Call of Duty, der 5. Teil, glaube ich, und halt jetzt das aktuelle GTA 5. Die so über 250 Millionen Dollar in Produktion und Werbung zusammen am Markt hatten. Und das andere ist, also wenn Jana Reinhardt gerade hier erzählt hat, dass der Preisgewinn halt jetzt 2 Jahre Entwicklung finanziert, der Jugendspielepreis war mit 50.000 Euro, glaube ich, dotiert. Genau. Das sind so die Größenordnungen, in denen sich das bewegt. Und man sagt so grob, dass man ein App-Spiel, also für Smartphone, wenn man das entwickelt, dass man so mit einem hohen 5-stelligen, vielleicht 6-stelligen Betrag rechnen muss, wenn man das ordentlich machen will.
Also 6-stellig würde
also 100.000
Euro, genau. Wenn man auf dem Smartphone vernünftiges, durchaus komplexeres Spiel also machen will.
Ich habe mich zum Beispiel auch unterhalten mit den Entwicklern von Rules, die ein iOS-Spiel, die auch gewonnen haben jetzt beim Deutschen Computerspielpreis. Und die haben sehr, sehr gut verkauft und haben jetzt auch nochmal ein Preisgeld bekommen. Und das ist so, man wird dann halt nicht schwer reich davon, aber man kann halt dann wiederum Entwicklung finanzieren. Also die Fallhöhen zwischen dem kleinen Zweimann-Team und der großen Industrie, die sind da schon noch sehr, sehr, sehr gewaltig.
Jana, Frauen hatten in dieser Szene lange und wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, heute immer noch eine Minderheitenvertretung, eine Minderheitenposition. Wie siehst du denn so die Rolle von Frauen sowohl unter den Entwicklern, Entwicklerinnen als auch von Frauen in Spielen?
Also erstmal muss man als ganz positiv vermerken, dass wirklich ein Wandel sichtbar ist. Also ich bin ja jetzt seit 3 oder 4 Jahren komme ich jedes Jahr zur Games Week und es ist Wahnsinn, wie der Anteil Männer, Frauen jetzt einfach mal, ich will nicht sagen gegen 50-50 geht, aber es sind so viel mehr Frauen unterwegs, weil sich auch Leute natürlich dafür einsetzen, dass mehr Frauen gerade bei Panels zum Beispiel eingeladen werden oder für Ausstellungen ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Es ist einfach die Aufmerksamkeit da, dass da was gemacht werden muss und es hat sich tatsächlich was getan. In Spielen sieht man das dann dementsprechend auch, weil eben die Aufmerksamkeit da ist, dass man nicht immer einfach nur männliche Hauptcharaktere nehmen sollte, sondern warum nicht mal eine Frau? Weil das Marketing genau das ja oft verhindert, als nicht verkaufbar.
Erklär doch mal, das ist für Außenstehende, die jetzt nicht jeden Tag spielen oder sich nicht so auskennen, schwer vorzustellen. Was ist denn so die Diskussion? Was sind denn so typische männliche Klischees, die in Videospielen verbreitet werden und welche anderen weiblichen Bilder sind da mittlerweile aufgetaucht?
Klassisch ist ja immer, gibt es einen männlichen Hauptcharakter, der natürlich der Held ist, der starke Übermensch, der die ganze Welt rettet und die Witwen und Waisen beschützt. Frauen wird diese Rolle meistens gar nicht zuteil. Die haben da meistens diese Opferrolle, die sind die Prinzessin, die gerettet werden muss. Dass es leider fast ein Wagnis ist, das eben mal umzukehren.
Aber es gibt doch Lara Croft.
Ja, das ist genau die. Mehr dann aber auch nicht. Für viele Entwickler ist es einfach noch die Gefahr, wenn sie eine Frau nehmen, dass sich das Spiel nicht verkauft, weil Männer wollen keine Heldin spielen.
Ist das so, Markus?
Es kommt auf das Spiel an. Es ist ganz wichtig, es kommt auf das Spiel an. Also es gibt halt Männer, die sagen, ich will keine Frau spielen, weil die bekommt einen männlichen Beziehungspartner und da haben sie keinen Bock drauf. Aber das kommt natürlich auf das Spiel an, ja.
Also das kommt ganz extrem auf das Spiel an, natürlich auch auf den Spieler. Also man kann das nicht allgemein beantworten.
Ja.
Und das liegt zum großen Teil an diesem gewachsenen Klischee, was wirklich in allen Ebenen der Gesellschaft und auch der Industrie noch vorhanden ist, dass nämlich der Computerspieler ein junger, zwischen 18 und Ende 20-jähriger Mann ist mit ganz viel Zeit, der halt Computer spielen will. Und die Entwickler, Life is Strange ist so ein Beispiel, ist ein Adventure, was rausgekommen ist, wo die Protagonistin auch weiblich ist. Und die Entwickler haben nach einem Publisher gesucht, also nach einem Verlag, der ihnen das Spiel sozusagen vertreibt und haben mit vielen verschiedenen Leuten geredet und haben sich letztlich für einen entschieden, der ihr Spiel genau so genommen hat, wie sie es geplant haben. Aber sie hatten dann durchaus auch andere Publisher, die gesagt haben, so nee, eine weibliche Protagonistin geht nicht, das muss ein Mann sein. Und das ist tatsächlich nicht, weil es nachgewiesen ist oder so, sondern weil halt der Glaube da ist, dass es ein Mann sein muss. Und das ist so ein Ding, das sich selbst immer noch ein bisschen weiter aufschaukelt.
Aber das kann ja auch eine Funktion von Indie-Spielen sein, dass sie eben genau mit diesen Klischees brechen und zeigen, dass Spiele auch anders funktionieren und verkauft werden, oder?
Ich glaube, Indies sind sehr gut darin, Gameplay, also Spieleprinzipien aufzubrechen. Aber ob die dann wirklich immer einen anderen Protagonisten nehmen? Also es gibt bei Indie-Spielen tatsächlich gar nicht so viel weibliche Protagonisten. Was man aber sagen muss, dass Indies sehr gern natürlich einfach das Spiel nutzen als Autoren. Und es gibt durchaus Indies, die zum Beispiel Anna Entropy, eine Transfrau, und die nutzt eben dieses Medium-Spiel, um genau das zu kommunizieren. Aber das ist halt nur ein Beispiel. Ja.
Vielleicht kannst du, Markus, noch mal so ein bisschen die Palette aufmachen. Wir haben jetzt so ein paar Spiele hier schon genannt, aber vielleicht kannst du, bevor wir darüber mal reden, was eigentlich ein gutes Spiel ausmacht, vielleicht kannst du mal so die Palette aufzeigen von Spielen oder Spielarten, Genres, die es heute gibt. Weil viele verbinden damit ja noch immer eine CD, einen First-Person-Shooter, der irgendwie in den Rechner gesteckt wird und dann spielt man halt, weiß ich nicht, Call of Duty. Die Spannbreite ist ja wesentlich breiter. Kannst du da mal einen Überblick geben?
Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt und ich habe mir seitdem im Kopf drüber zerbrochen, wie man sie ganz einfach beantworten kann. Und ich bin zu keinem endgültigen Schluss gekommen, weil die Spannbreite wirklich so groß ist. Vielleicht könnte man es machen, dass man sich die Spielewelt als so eine Art Quadrat vorstellt und die Ecken benimmt man zum Beispiel mit, wie groß ist das Budget, wie viel Komplexität in der Spielmechanik, also wie viel geschickt muss ich sein, um das zu spielen, wie viel Geschichte steckt da drin und wie viel Erzählung ist da drin. Und sagen, in diesem Viereck kann man, glaube ich, irgendwie so Spiele verorten. Und da gibt es, die klassischen Beispiele ist ja auch schon ein paar Mal gefallen, man muss es halt immer wieder sagen, es gibt diese klassischen Actionspiele, die sind halt riesige Produktionen, mehrere Millionen Dollar, haben eine Geschichte, die erzählt wird, aber von der Güte oft mit Actionfilmen halt auch zu vergleichen ist.
Also Soldaten werden in der Wüste abgesetzt und müssen irgendwie
eine Bombe entschärfen. Kann man dann noch mit anderen Menschen zusammenspielen, so, das ist halt der eine Teil. Der andere Teil ist dann Spiele, die sehr viel Spielzeit erfordern, weil sie eine riesige Geschichte oder eine riesige Spielwelt mitbringen. Also Rollenspiele, The Witcher erscheint jetzt ein Spiel, das damit wirbt, dass es 100 Stunden Spielzeit hat. Wo manche Leute sagen, wie kann denn das überhaupt noch ein Erfolgskriterium sein? So viel Zeit hat doch niemand, aber das ist halt sozusagen ein möglichst komplexes, übergroßes, mit einer Geschichte erzählten Spiel. Und dann wird das sozusagen, wie soll man sagen, kleiner. Also es gibt dann die Episodic Adventures, die so in 2-Stunden-Häppchen wirklich relativ linear erzählte Stückchen, also Geschichten auch erzählen. Und dann geht ganz runter bis zu den Geschicklichkeitsspielen, die halt klein sind, die man zwischendurch, das sind dann halt tatsächlich eher die App-Games. Also man kann durchaus sagen, das ist schon so, wenn ein Spiel, das man auf dem Smartphone spielt, das ist etwas, das hat meistens für eine einzelne Spielsession eine sehr kurze Dauer.
Das kann man schnell mal aufmachen, man versteht sofort, wie das funktioniert, hat es nach Sekunden verstanden, spielt es dann aber auch nicht in der Regel 100 Stunden am Stück.
Oder? Genau, das ist sagen, so kann man Spiele einzuteilen. Das andere ist natürlich, was passiert in den Spielen, also die Spielmechanik. Da gibt es halt einerseits die Actionspiele, dann Simulationsspiele, wo man halt irgendetwas nachempfindet, dann Geschichten und dann halt sozusagen mehr oder weniger, ich würde sagen, ein großen Komplex Rätselspiel. Das können halt Puzzles sein oder tatsächliche Rätsel.
Ja, na, was macht denn ein gutes Spiel aus? Also beim Deutschen Computerspielpreis werden jetzt seit Neuestem eben auch Spiele prämiert, wie das, was wir ganz zu Anfang gehört haben, was nicht mehr sehr pädagogisch und gut im Sinne von pädagogisch gut daherkommt, sondern auch die einfach unterhalten und auch Krach und Peng machen und deshalb gut sind. Was ist denn ein gutes Spiel?
Interessanterweise haben die Politiker am Ende ihrer Reden immer betont, aber Spiele dürfen auch Spaß machen. Genau das. Also im Prinzip steht der Spielspaß natürlich im Vordergrund, aber auch Innovationen sind bei dem Preis natürlich schon auch gefragt. Also dass irgendein Element oder Kriterium irgendetwas neu macht oder aufbricht oder dich in eine Welt entführt, die du so eben noch gar nicht gesehen hast oder irgendein Spielmechanismus ist einfach mal anders oder nimmt ein Spielprinzip, was du eigentlich schon kennst und dreht das aber völlig um. Und ich finde, das macht ein gutes Spiel schon aus.
Also beim Deutschen Computerspielpreis ist es natürlich also wirklich eine spannende Frage, weil wenn man diese Frage beantwortet aus Perspektive des Deutschen Computerspielpreises, dann muss man auch ganz klar sagen, ein gutes Spiel ist eins, das viel wirtschaftlichen Aufriss verursacht. Also Lords of the Fallen, das Spiel, ist meiner Meinung nach deswegen ausgezeichnet worden, weil es eine Produktion innerhalb von Deutschland ist, die über mehrere Jahre gedauert hat und sich in einem Budgetbereich abspielt, der sich halt mit internationalen Produktionen messen kann. Inhaltlich gesehen ist Lords of the Fallen nämlich, zu sagen, also übereinstimmt die meisten Kritiker, ein mittelguter Abklatsch oder eine Nachahmung einer sehr erfolgreichen Spielereihe aus Japan. Dark Souls heißt die. Und interessanterweise, und dann wird es wirklich spannend, ist das die Spielereihe, die den Publikumspreis gewonnen hat. Ja, also das Publikum zeichnet quasi das Original aus, ob seiner inhaltlichen Herausforderungen, die es an den Spieler stellt und wegen der es so gemocht wird. Die Politik zeichnet den deutschen Klon aus, weil er zeigt, dass es auch, was den wirtschaftlichen Faktor angeht, in Deutschland auch richtig sein kann.
Aber bei Deck 13, das ist ja schon so, dass du auch ein bisschen stolz oder froh bist, dass es eine deutsche Produktion auch mal ins Ausland schafft und dass Leute das da auch kennen. Also gerade als deutscher Entwickler bist du ja immer gebeutelt, da das sind die Simulationshersteller, da gibt es doch sonst nichts. Und da bist du halt schon froh, wenn in den USA mal was ankommt.
Also natürlich ist man froh, aber das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe. Das ist halt genau dafür ausgezeichnet worden. Ja. Nicht, weil es per se ein wirklich gutes Spiel ist, sondern wegen der Position, die es in der Welt hat. Und das Spannende ist ja, wenn man das noch kurz sagen kann, es gab ja vor 2 oder 3 Jahren Spec Ops The Line, was wirtschaftlich im genau demselben Punkt war, aber auszeichnungswürdig, weil ein Kriegsspiel, das ein Kommentar auf Krieg und Kriegsspiele ist, und das war wirklich also hervorragend, ein hervorragendes Spiel, das ist nicht ausgezeichnet worden, damals auch wieder aus politischen Überlegungen, weil es da noch nicht ging, weil es da gerade schwierig war, weil man da Ego-Shooter gerade nicht so den Vordergrund stellen wollen, egal was sie inhaltlich aussagen.
Erzähl mal, und was fandst du an dem Spiel gut?
Das Spiel ist gut, weil es, also Spec Ops The Line, weil es fängt halt an wie ein ganz gewöhnlicher Ego-Shooter, ein Soldat wird in der Wüste abgesetzt, etc., etc. Und das bricht aber sozusagen, das gibt dann mitten im Spiel eine Stelle, wo man plötzlich und relativ unerwartet Schuld am Tod ganz vieler Unschuldiger ist. Und je mehr das Spiel fortschreitet, desto eher wird einem gewahr, dass das Spiel, also dass Krieg ein Fieberwahnsinn ist, den die Menschheit über sich selbst bringt. Das kann ich jetzt sozusagen in 5 Minuten nicht genau sagen, aber das ist wirklich sozusagen sehr gut und es schafft es einfach dadurch, dass es den Spieler auch durch die etwas dröge Shooter-Mechanik in das Spiel hineinzieht. Also ihm sozusagen in einlullt quasi, du hast ein ganz normales Actionspiel und das ist ganz, du schießt mal die Leute tot und so. Und dann sozusagen zum Schluss mit einer wirklich gewaltigen Warte dem Spieler ins Gesicht zeigt, was Krieg eigentlich ist.
Und das Schlimme ist ja, dass der Preis, weil er ja von öffentlichen Geldern finanziert ist, sich natürlich rechtfertigen muss. Wie das sein könnte, dass so ein Spiel ausgezeichnet wird, indem man Menschen abknallt. Also wenn ich das Leuten erzähle, die nicht spielen, dann sind die, natürlich darf sowas nicht ausgezeichnet werden. Und genau deswegen hat sich das aber zum Glück geändert. Also zum Glück haben viele Entwickler, oder ich glaube auch Linda Breitlauch hat sich sehr dafür eingesetzt, dass eben wirklich auf das Spiel geschaut wird und nicht auf die öffentliche Wahrnehmung.
Eine Sache, die Spiele ja immer auch vorantreibt, ist so technische Entwicklung. Ne? Das Smartphone ist so ein Beispiel, völlig neue Umgebung, völlig neue Bedienung mit Fingern, sind ganz neue Spielkonzepte entstanden. Eine Sache, die jetzt schon ein bisschen, also prinzipiell seit Jahrzehnten da ist, aber jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel diskutiert und mit rumexperimentiert wird, ist diese VR-Brille. Also VR steht für virtuelle Realität. Das Prinzip ist, man setzt sich eine Brille auf und bekommt quasi eine Welt vor die Augen gesetzt. Und man kann den Kopf drehen und blickt in der Welt in eine andere Richtung. Sprich, man ist in der Welt, guckt hoch, sieht im Spiel an die Decke. Man streckt seine Hand aus und sieht quasi vor sich im Spiel, dass man selber die Hand ausstreckt. Was bringt das Neues? Was ist das Interessante an dieser Technik?
Naja, das Abgefahrene ist ja, dass man wirklich in der Welt drin ist. Also wer das zum ersten Mal aufgesetzt hat, ich habe das an der Uni gespielt, da ist man in einen Kasten gegangen, hat die Brille aufgesetzt und der Kasten wurde im dreidimensionalen Raum tatsächlich so simuliert. Und dann gingen plötzlich die Wände auf des Kastens und man war in einer Wüste und man ist auf ein Luftschiff zugelaufen. Man hat nach unten geschaut, die Brille auf und hatte Höhenangst, obwohl man auf dem Boden stand. Und dann ist man an einem Gitter lang gelaufen und wenn man den Leuten dabei zugeschaut hat, wie sie das gespielt haben, haben sie wirklich versucht, dieses Gitter anzufassen. Also das ist so immersiv, dass man wirklich das Gefühl hat, in dieser Welt zu sein und das ist schon sehr abgefahren.
Es gibt ja auch Beispiele, wo Menschen in einer großen Halle stehen, diese Brille aufhaben und in der Brille ihnen das Spiel gezeigt wird und in diesem Spiel stehen sie vor einer Wand. Sie schaffen es aber nicht, geradeaus zu gehen. In der realen Welt. Sie schaffen es im realen Leben nicht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, obwohl sie in einer großen Halle stehen, weil ihnen über die Brille im Spiel gesagt wird, du stehst vor einer Wand. So, Markus, was kam denn, du warst ja auch auf diversen Konferenzen hier im Rahmen der Games Week, hat das da auch eine Rolle gespielt?
Das spielt eine ganz große Rolle, weil man sich gerade noch nicht so richtig einig ist, wo das hingehen wird. Also es ist natürlich, wie jedes Mal bei Virtual Reality, das kommt ja in Wellen immer wieder, aufkommt, denkt man so, wird das jetzt die große Hoffnung, sagen, das nächste Instrument, was man sich ins Wohnzimmer stellt? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass halt gerade jetzt also auf der Amaze, dem Indie-Festival, jetzt auch ganz viel damit experimentiert wird, was kann man denn damit noch machen? Und das sind so die beiden Entwicklungen, die es eigentlich gerade gibt. Und das auch gerade dieses ist das home-tauglich, ist auch daran zu sehen, dass Sony ja selber auch so ein Ding entwickelt. Morpheus heißt die Brille da und das ist tatsächlich, also man hat es noch nicht in der freien Wildbahn gesehen, aber gedacht, um an die normale PlayStation, also für Home-Entertainment-Systeme quasi auch bereitzustellen.
Was kann man denn da machen? Was sind so die Ideen, die da so rumgeistern, Jana? Was geht dir so durch den Kopf als Spieleentwicklerin?
Also was ich natürlich spannend finde, Spiele versetzen einen ja ohnehin in Situationen, die man so nicht erleben könnte. Und die Oculus nutzt natürlich genau das.
Also eine dieser Brillen, die
Oculus Rift. Genau, die ja. Oculus Rift zum Beispiel nutzt eben das, um, also Spieleentwickler können das nur nutzen, um Leute eben in total absurde Situationen zu versetzen, aber auch das für einfach so eine Bewusstseinserweiterung zu nutzen. Auf der Quo Vadis hat ein Studententeam zum Beispiel Spiele in einen Rollstuhl gesetzt und die haben da die Brille aufbekommen und haben eben erlebt, wie sich das anfühlt als Rollstuhlfahrer. Und der hat dann auch gewackelt und man hat das wirklich so miterlebt.
Die Spiele, die ausprobiert werden oder die Experimente, die damit gemacht werden, wo Leute reinsteigen und dann sagen, das ist ja krass, das sind immer Dinge, wo es nicht nur die Brille ist, sondern noch was dazukommt. Es gibt dieses Jahr auf der Maze etwas, wo man durch die Gegend fliegen kann und das wird nur dadurch erreicht, dass es Ventilatoren gibt, die einem ins Gesicht blasen und zwar umso doller, je höher die Geschwindigkeit in der virtuellen Realität ist. Das ist das eine Ding, da ist sozusagen virtuelle Realität, um um den Möglichkeitsbereich, was Computerspiele machen könnten, aufzuweichen, aufzureißen, immer weiter zu treiben. Aber das ist natürlich so gar nicht machbar für zu Hause im Sessel. Und da gibt es sozusagen eine andere Entwicklung, wo ich auch nicht genau weiß, ob die stattfinden wird. Und das ist tatsächlich so, für virtuelle Reality-Brillen werden vor allen Dingen Spiele benutzt, wo der Spieler still sitzt. Also Autorennen, Raumschiff fliegen, sowas, also wo man sich halt tatsächlich nicht selber bewegen muss. Und das ist auf Dauer, das ist halt auch eine interessante Perspektive, also gerade wenn man Flugsimulationen gewohnt ist, da konnte man ja immer nur auf den Monitor gucken. Jetzt kann man mit so einer Brille sich tatsächlich umgucken im Cockpit und schauen, wer hinter einem fliegt zum Beispiel. Das ist schon spannend, aber der Nutzungsgrad ist auch sehr, sehr eingeschränkt.
Und natürlich musst du auch sagen, wegen Motion Sickness, also weil Leuten sehr schnell schlecht wird, wenn die sich zu viel bewegen und dann auch noch laufen und die Kamera entgegentritt gegen das, wohin man sich bewegt.
Also wenn sozusagen reale Bewegungen meines Körpers nicht zu dem passen, was ich eigentlich auf der Brille sehe.
Genau, das ist Motion Sickness, genau.
So, und da wird einem sehr schnell schlecht, das ist ein großes Problem.
Genau, und man hat aber tatsächlich auch dann nicht den Platz oder noch die technischen Geräte, um das halt zu Hause zu machen, dass man halt einfach rumlaufen kann und sich bewegen kann. Und was auch spannend ist, dass bei diesen Brillen sehr kleine Details dafür sorgen können, dass diese Irritation, dass etwas nicht stimmt, auftauchen kann. Zum Beispiel hat Sony, das war auf der Entwicklerkonferenz der Gamescom auf der letzten, haben die erzählt, die haben ein Autorennen gemacht und dann waren die Leute total irritiert, es hat nicht funktioniert, weil die Hände am Lenkrad nicht die richtige Hautfarbe hatten. Und da mussten sie sozusagen der Figur im Computerspiel Handschuhe anziehen, damit diese Irritation nicht mehr auftritt. Das sind so ganz kleine Details, an denen noch gearbeitet werden muss.
Es gab ja auch so ein Beispiel, was glaube ich auch für die Oculus Rift rauskam, das nannte sich glaube ich Outcasted oder Outcast, wo man selber die Position eines Obdachlosen einnimmt und quasi am Bordsteinrand sitzt. Man hat sitzt in seinem Sitz, hat die Brille auf, aber im Spiel sitzt man halt am Bordsteinrand und sieht halt Fußgänger vorbeikommen, die einem Geld spenden oder eben auch mal eins ins Gesicht schlagen. So, also da bietet sich sehr viel Möglichkeit, um diesen Perspektivwechsel auch einzunehmen.
Da ist natürlich die spannende Frage. Das ist ja genauso ein Konzept. Das ist spannend. Man setzt das auf und erlebt es einmal mit und dann hat man sozusagen den Trick verstanden an dem Spiel und dann ist auch wieder gut. Und die Frage ist, was kann Virtual Reality noch mehr? Also gibt es tatsächlich, ich nenne es mal, ein nachhaltiges Spielkonzept, was es lohnenswert machen würde, dass man sich damit wirklich ernsthaft beschäftigt als Konsument, als Spieler?
Ein Aspekt, der ja auch bei diesem Outcasted rauskommt und der ja auch schon ein bisschen älter ist, ist so dieser, ja, das Selbstverständnis von einigen Spielen pädagogisch zu wirken, Wissen zu vermitteln. Also das kam lange Zeit unter diesem Begriff Serious Games daher, also Spiele, die nicht einfach nur Spaß machen und unterhalten, sondern auch noch etwas, ja, Ernsthaftes vermitteln über die Welt, über unsere Gesellschaft, über gutes und schlechtes Verhalten und so. Und da ist sowas, sich reinzuversetzen in Flüchtlinge. Beispielsweise gibt es auch Spiele, die aus Libyen jetzt fliehen oder eben so reinversetzen in einen Obdachlosen. Da hast du auch noch ein Beispiel, das nennt sich Touchtone. Markus, das ist jetzt ein Spiel, was du auf dem Tablet spielst. Erzähl doch mal, inwieweit das Vertreter dieser Kategorie ist und was du da spielst.
Es ist einfach erstmal nur ein Puzzlespiel. Man hat also verschiedene Laserstrahlen, die über so ein Spielfeld, also ähnlich einem Schachbrett fast, laufen. Und auf diesem Schachbrett kann man Dinge verschieben, die diese Laserstrahlen irgendwie umlenken.
Also wie kleine Spiegel. Die sind im 45-Grad-Winkel angerichtet und man schiebt die halt in den Lauf der Laserstrahlen und der Laserstrahl wird umgelenkt.
Also Spiegel sozusagen sind die einfachen Elemente. Es gibt dann noch Splitter später oder Farbänderer. Es ist sozusagen ein ganz klassisches Rätselspiel. Aber im Spiel hat das Ganze noch eine zweite Bedeutung, weil diese einzelnen Level sind quasi Zugangsbeschränkungen zum persönlichen Account von Menschen. Man spielt nämlich einen Überwacher. Man spielt jemand, der für einen nicht näher genannten Geheimdienst, den man aber durchaus als NSA bezeichnen könnte, spielt man einen Angestellten und soll halt Leute überwachen. Und als Belohnung für das Lösen dieser Level bekommt man dann Zugriff auf persönliche Dokumente und kann dann in der Mail rumlesen von jemand, der als Verdächtiger bezeichnet wird und kriegt dann auch immer noch Nachrichten von seinem NSA-Chef, der dann sagt, ja, das ist schon alles ganz super, mach das mal, du tust dem Vaterland gerade einen ganz großen Gefallen. Und das versucht halt darzustellen, wie es ist, als so ein Überwacher zu arbeiten, weil das ist ja das, was in diesem ganzen Kommentar über die Snowden-Überwachung noch gefehlt hat. Wir wissen, wie es ist, als Überwachter zu leben. Wir wissen ungefähr, wie die Politiker sich vielleicht fühlen oder die Leute, die Whistleblower, die das aufgemacht haben. Aber wer sind eigentlich diese Menschen, die Leute überwachen tatsächlich? Und das versucht das Spiel so ein bisschen darzustellen.
Also du hast quasi dieses eine Geschicklichkeitselement, was man von ganz vielen dieser Smartphone-Spiele kennt. Du musst Elemente durch die Gegend schieben, um, sagen wir mal, per Reflexion ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann als Belohnung wird dir der Informations- oder der Zugang gewährt zu einem E-Mail-Konto oder zu anderen persönlichen Daten. Funktioniert das denn? Also hast du als Spieler den Eindruck, wirklich mehr zu erfahren über, wie ist es, Menschen zu überwachen?
Das funktioniert tatsächlich sehr gut, aber gleichzeitig funktioniert es nur gut, wenn man sich drauf einlässt, und ich glaube, das ist das Gemeinwesen, was diesen ganzen Serious Games auch also wirklich gemeinsam ist, weil man kann tatsächlich, wenn man sich drauf einlässt, jedes einzelne Spielmechanik-Element auch begreifen als eine Analogie, wie es ist, daran zu arbeiten. Und zum Beispiel diese Level sind ja Hindernisse, und das sind ja eigentlich jeder einzelne Schritt in den Privatsphärenbereich eines Menschen ist ja ein gezielter Angriff. Und das verliert man aber irgendwann, wenn man das Spiel weiter spielt, weil dann sind es einfach nur noch Hindernisse, man will seine Aufgabe erledigen, man möchte den nächsten Informationsfetzen haben, das ist dann nur noch so störend. Ja? Also was eigentlich ja gedacht ist als Grenze, vor der man als Mensch zurückschrecken möchte, kann man dann erleben als so ein Hindernis, das es halt einfach zu durchbrechen gilt. Und eine andere spannende Analogie ist zum Beispiel, die Level werden natürlich, wie es sich für ein Computerspiel gehört, immer schwerer, immer unschaffbarer. Da kann man sich auch denken, die Schwere dieser Level könnte eine Analogie dafür sein, wie Menschen ihre Privatsphäre im Netz schützen. Und je besser sie das machen, desto frustrierender wird es für die Überwacher. Und da hat man auch wieder eine schöne Analogie, wie das alles funktionieren kann. Also es funktioniert schon sehr, sehr gut. Man muss es aber auch wollen.
Und hast du denn, wenn du jetzt die privaten E-Mails eines fiktiven Charakters liest, hast du denn das Gefühl, in dessen Privatsphäre einzudringen und was zu erfahren, was du eigentlich nicht erfahren solltest?
Das ist tatsächlich sozusagen sehr, sehr gut gelöst, weil also in dem Spiel ist es so, am Anfang wird einem gesagt, ja, also hier, wenn du so eine private Kommunikation liest, dann unterteile die mal bitte, ist die verdächtig oder ist die nicht verdächtig? Und sehr schnell wird einem dann gesagt, naja, bei dem kannst du auch alles als verdächtig markieren, den haben wir halt eh auf dem Kika. Und das ist halt die Geschichte, die ist dann auch wirklich sehr gut geschrieben, also einfach als klassische Story. Das ist halt ein iranischer Mann oder Mann mit iranischer Abstammung, der im IT-Bereich arbeitet und der von seinem Vater halt immer so mit Vaterlandsrhetorik wie auch von seinem NSA-Chef belegt wird. Und man erfährt da viele Details über ihn, die auch gar nichts damit zu tun haben eigentlich, mit einem möglichen Terrorverdacht, dass er zum Beispiel mit jemand fremd geht oder welche Geschäftsbeziehungen hat und sowas. Das ist wirklich so gut geschrieben, und mit jedem Nachrichtenhäppchen hat man einerseits so diesen Voyeurismus, dass man denkt, ich finde das eine spannende Geschichte, ich möchte das wirklich wollen. Und gleichzeitig die Vorstellung, okay, wenn ich das wirklich von einem Menschen jetzt erfahren würde, wäre das eigentlich sehr, sehr unangenehm, weil das so tief an seiner Privatsphäre drin, das geht mich eigentlich gar nichts an.
Jana, der Ansatz von diesen ernsthaften, von diesen Serious Games ist ja, wir wollen Jugendliche, sagen wir mal, dort abholen, was sie gerne machen, nämlich spielen. Und wenn man mal Jugendliche oder überhaupt Menschen hat spielen sehen, wie begeistert und sie da drin sind und das aufsaugen, was da passiert, kommen dann Leute und sagen, ja, diese Begeisterung, die würden wir gerne auch nutzen, um Menschen irgendwas zu vermitteln. Gleichzeitig sind ganz viele dieser Spiele, die mir irgendwas vermitteln wollen, wahnsinnig hölzern, finde ich. Und wahnsinnig pädagogisch. Und da geht über der Spaß geht komplett verloren. Wie siehst du das? Habt ihr das euch mal Gedanken gemacht, sowas zu probieren? Wie geht man daran?
Das Medium an sich, glaube ich, öffnet sich inzwischen und hat so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man das wie ein Blog oder wie ein Buch nutzt, um eben Informationen weiterzugeben. Einfach weil dadurch, dass eben auch die Hürden, so ein Spiel zu machen, immer niedriger sind, wird es eben für viele auch logischer, das zu nutzen, um einfach Informationen oder persönliche Erlebnisse weiterzugeben.
Sie hören das Breitband im Deutschlandradio Kultur, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Zu Gast im Studio sind Markus Richter, Kollege hier aus der Breitbandredaktion und Journalist, der sich intensiv mit Computerspielen beschäftigt, und Jana Reinhardt, Spielentwicklerin von Red King Entertainment aus Halle. Kennst du denn gute Spiele, die auch so einen pädagogischen Ansatz haben, die da funktionieren?
Und zwar gibt es tatsächlich für die Kategorie Serious Game es gibt diese Kategorie, da ist ausgehandelt worden, Utopolis. Und das ist tatsächlich ein schönes Beispiel für ein Spiel, weil das ist, auf den ersten Blick funktioniert das tatsächlich einfach als Computerspiel. Es ist eine Multiplayer-Online-Wirtschaftssimulation. Also man hat verschiedene Level und muss dort, jeder Charakter hat Energiepunkte, die er ausgeben kann, um Rohstoffe zu sammeln oder zu verarbeiten. Es gibt 15 oder 25 Leute, die das zusammenspielen, die sich nicht kennen, die sich nur im Spiel sozusagen da kontaktieren können. Und die müssen halt irgendwie ihre Fähigkeiten kombinieren, um gesetzte Levelziele zu schaffen. Das ist sozusagen also wirklich ein ganz klassisches Spiel auch. Gleichzeitig ist diese Spielmechanik ein Lehrgang in politischer Kommunikation. Das heißt, im Spiel gibt es Gesetze. Diese Menschen können sich zusammenfinden und beschließen, wie diese Rohstoffe verarbeitet werden sollen, welche Erleichterungen dafür geschaffen werden sollen, wer vielleicht Steuern bezahlen muss. Und das ist sozusagen tatsächlich einfach ein Teil einer Spielmechanik, die ganz unabhängig von diesem Überbau funktioniert. Zum Beispiel, da hat der eine Spieler eine Analogie gezogen zur Klimakatastrophe. Er meinte halt so, ich weiß halt perfekt, wie dieses Spiel funktioniert, aber die Leute glauben mir halt trotzdem nicht, so ungefähr müssen sich Wissenschaftler fühlen, die über die globale Erwärmung nachforschen und nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, was die was Serious Games schaffen müssen. Und das ist tatsächlich den Schritt in diese reale Welt. Also bei Utopolis zum Beispiel funktioniert das dadurch, dass die Menschen, die da miteinander reden, sind halt alles reale Menschen. Das heißt, die Kommunikation ist halt nicht gespielt, sondern die ist halt tatsächlich echt. Und dass dieser Schritt immer passieren muss, wenn diese Spieler da wirklich was mitnehmen sollen.
Du hast noch ein anderes Spiel mitgebracht, Among the Sleep heißt das. Da geht es darum, dass der Spieler sich in einen Zweijährigen versetzt. Inwiefern ist das interessant aus deiner Sicht?
Na, das ist halt interessant, weil es eine völlig andere Charakterwahl mitnimmt, als man das von Computerspielen kennt. Wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen, dass sozusagen der eigentliche Protagonist ist ein weißer Mann mit 3 Tage Stoppelbart, muskelbepackt und Maschinengewehr. Und das ist halt hier sozusagen nochmal was ganz Neues. Da geht es also nicht nur um Mann und Frau, sondern da geht es darum, mal eine ganz andere Perspektive aufzuzeigen.
Also wir wachen jetzt hier auf quasi in so einem Kinderzimmer.
Genau, das soll ein Horrorspiel aus der Perspektive eines Zweijährigen sein. Und genau das spielt man auch. Und hat so, und das ist, ich finde das auf 2 Arten und Weisen spannend, weil einerseits ist es natürlich, ich glaube, wenn man als Mensch, der mit Computerspielen gar nichts zu tun hat und sozusagen nur Klischeebilder kennt, dann denkt man vielleicht, aha, da man kann auch sozusagen sowas spielen, das ist ja interessant.
Also du kannst jetzt hier durch so einen kleinen Plastik-Tunnelröhre krabbeln, wie das im Kinderzimmer halt der Fall ist.
Ich bewege mich hier sozusagen, versuche aus meinem Laufstall auszubrechen, indem ich auf ein Spielzeughaus hochkrauche und dann über das Geländer auf ein Kissen springe und auch entsprechende süße Geräusche mache. Und das andere Spannende ist, die Steuerung, die verwendet wird, ist eine ganz klassische Ego-Shooter-Steuerung, die man halt von vielen 100 Ego-Shootern kennt. Und das ist natürlich für mich als Spieler dann auch interessant. Aha, eine bekannte Spielmechanik wird für etwas völlig Neues oder für einen völlig anderen Erlebnishorizont benutzt.
Nämlich zum Beispiel den Teddy aus der Truhe zu holen.
Genau.
Wo wird denn das zum Horrorspiel?
Das wird dann später zum Horrorspiel. Also das, was man hier spielt, ist sozusagen die Einleitung für das Spiel. Und später wird es dann dunkel und man wacht mitten in der Nacht auf in dieser Wohnung und muss dann selber, begrenzt durch die Fähigkeiten, die ein Zweijähriger nur hat, versuchen herauszufinden, wo ist denn eigentlich meine Mutter? Und das ist natürlich für einen Zweijährigen der totale Horror, wenn man die klassischen großen Produktionen kennt, ist so, wo ist meine Mutter, eher so die Frage, naja gut, vielleicht sollen wir doch lieber die Welt retten. Und das ist sozusagen ein schöner Unterschied.
Jana, beschäftigt ihr euch eigentlich mit so dramaturgischen Fragen, die man ja eigentlich auch aus dem Film-Sujet kennt? Weil das, finde ich, ist immer noch eine der größten Schwächen. Wenn ich mal ein Computerspiel spiele, fällt das für mich häufig auf so eine sehr mechanische Art zurück. Entweder man spielt es auf dem Smartphone, dann ist es halt so ein kleines Geduldsspiel, Geschicklichkeitsspiel zwischendrin. Aber wenn man so lange, große, ausführliche Spiele spielt, finde ich, lebt das extrem davon, ob man sich mit dem Spieler, dem Helden, der Heldin identifizieren kann und ob das auch über das Spiel erhalten bleibt, ob die Handlungen und die Optionen, die dort angeboten werden, zu dem Charakter passen. Wie viel Zeit nimmt das bei der Entwicklung eurer Spiele ein, sowas?
Bei unserem Spiel Try haben wir uns am Anfang unglaublich darin verrannt, eben wirklich eine gute Story zu haben und eben viel Wert drauf gelegt, Spielermotivation aufzubauen, fast eine epische Geschichte zu schreiben, die gar nicht mal so klischeehaft war. Aber letztendlich bei einem Zwei-Mann-Team haben wir dann einfach rausgefunden, okay, wenn wir versuchen, genau die Geschichte so umzusetzen mit den Mitteln, die wir haben, dann ist das Spielprinzip tritt in den Hintergrund. Und das ist für uns aber eigentlich das Wichtigste. Und deswegen haben wir uns für Try erstmal entschieden, das komplett rauszulassen, uns nur auf das Spiel zu fokussieren und dann die Story später so aufzubauen, dass sie den Spieler motiviert. Also mit dem Charakter Mönch und Fuchs. Der wurde eben so eingesetzt, der Fuchs als quasi das Lockmittel für den Spieler und der Mönch eben, um den Spieler ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was er machen soll. Und die Story ist im Prinzip, um beide dann eben sinnvoll zusammenzuführen. Aber das kommt immer auf das Genre an, das man bearbeitet. Wenn man ein Adventure-Spiel macht, also ein Spiel, was eben sehr storylastig ist, dann sollte man so nicht rangehen. Also es kommt immer darauf an, woran man arbeitet.
Es gibt ja auch ein Phänomen, mit dem viele, die jetzt nur gelegentlich mal Computerspielen nicht so vertraut sind, nämlich, dass es innerhalb der Spiele auch so eine Art Eigenleben, eine Art Eigenkultur gibt, die von den Entwicklern des Spiels erstmal so gar nicht geplant und beabsichtigt waren. Also Beispiel, Markus, vielleicht kannst du da auch ein paar Beispiele nennen von, sagen wir mal, Kriegsspielen, in denen dann Spieler als Kriegsreporter unterwegs sind oder Spiele, in denen sich sowas wie In-Game-Fotografie entwickelt hat. Also wo Spieler anfangen, im Spiel, vom Spielgeschehen Fotos zu machen, um sie dann woanders zu publizieren.
Das gibt es eigentlich sozusagen in fast allen größeren Produktionen, weil die ja sozusagen sehr am Fotorealismus arbeiten. Und das fängt an, also so fantastischen Geschichten wie Skyrim, ein Rollenspiel, was auch so eine riesige Spielwelt hat, wo man irgendwie mehrere hundert Stunden zubringen kann. Wo es einfach sozusagen auch um die Schönheit und Ästhetik geht, die man zeigen kann. Und wo sich Spieler auch tatsächlich, also vor den Fotos kommen dann meist noch, dass sich Spieler hinsetzen und die Grafik des Spiels nochmal verbessern sogar. Und also bekannt geworden ist dieses Phänomen durch DayZ. Das ist ein Spiel, wo es auch getreu dem Mensch ist, der Menschenwolf, darum geht. Es gibt so eine apokalyptische Welt, wo Zombies rumlaufen und man muss als Spieler da sich hineinbegeben und Sachen, also überleben und sich auch sozusagen Equipment suchen und versuchen da halt möglichst mächtig zu werden. Das Besondere im Spiel ist, man hat nur ein Leben. Also bei ganz vielen dieser Actionspiele ist es ja so, wenn man stirbt, wird man einfach sozusagen wiedergeboren mit allem, was man sich erarbeitet hatte. Das ist da nicht so. Man muss ganz von vorne anfangen, jedes Mal. Deswegen ist das sozusagen sehr, sehr, sehr hart. Und dann haben sich in dieser Spielwelt so ja, ganz komische Phänomene herausgebildet. Es gibt zum Beispiel einen Arzt. Also den konnte man, der hat sich sozusagen eine sehr große Ausrüstung zusammengearbeitet und hat dann angeboten, wenn ihr mich online kontaktiert, dann logge ich mich bei euch auf dem Server ein und rette euch. Und es gab dann auch genau diese Sachen, dass halt Leute angefangen haben, Journalismus zu betreiben, also sie von Konflikten zu berichten, die darin stattgefunden haben oder halt auch wirklich Fotos zu machen und auch Realwelt-Analogien zu suchen. Also Rainer Siegel, ein österreichischer Game-Journalist, hat zum Beispiel einen sehr bewegenden Artikel geschrieben darüber, dass sie eine bestimmte Spielszene an eine Landschaft seiner Großeltern erinnert hat. Und das, so entstehen dann so eine Mechaniken.
Habt ihr damit auch zu tun, Jana, als Entwickler?
Bei Try ist das nur sehr interessant. Also man zeichnet ja als Spieler Dreiecke eigentlich als Plattform, um sich fortzubewegen. Und dass Leute tatsächlich diese Dreiecke nutzen und ganze Bilder an Wänden malen von Gesichtern, von Händen, die irgendwas greifen oder den Fuchs versuchen nachzumalen. Und ja, das zeigt einfach, glaube ich, diesen Willen von Menschen, kreativ zu sein. Also gerade wenn ein Spiel restriktiv ist, fördert das teilweise sowas sogar.
Und es gibt auch sozusagen, es wird natürlich auch, wenn die kreative Möglichkeit da ist, aber vielleicht gar nicht mitgedacht wurde, das ist ja Minecraft so ein ganz klassisches Beispiel. Da geht es ja eigentlich auch nur darum, in einer Pixelwelt, in einer 3D-Welt Bodenschätze oder Schätze zu suchen, Rohstoffe, die zu verarbeiten, um sich eine Schutzhütte zu bauen, die man halt machen kann. Aber dadurch, dass das Spiel bestimmte Mechanik implementiert hat, kann man dann auch ganz kreativ sein. Da gibt es halt Leute, die haben das Innere eines Mikroprozessors nachgebaut mit Fackeln und Zahnrädern, also zwei grundlegende Mechaniken, die es halt im Spiel gibt. Sowas haben die Entwickler sicherlich nicht mitgedacht.
Minecraft ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für diese Potenzial, was so Indie-Entwickler eigentlich haben. Das hat ja angefangen, wenn ich mich täusche, als ja so eine Indie-Entwicklung von ein paar Entwicklern in Schweden. Einem sogar.
Markus Persson.
Und der hat das jetzt vor kurzem für was? 2,5 Milliarden oder was verkauft an Microsoft? Irgend so eine absurde Summe. Ja. Jenseits der 2 Milliarden, glaube ich. Und das ist ja so ein klassisches Spiel, was für ganz viele dieser Phänomene steht. Es ist eigentlich, die Grafik ist... wirkt wie
super minimalistisch,
wirkt wie aus dem letzten Jahrhundert, ja, grobe Würfel, man kann da die Figuren sehen, klobig und klotzig aus, Farben sind beschränkt und trotzdem hat es eine unglaubliche Dynamik entwickelt, eine riesen Fangemeinde entwickelt und wahnsinnig viel von dieser Kreativität im Spiel.
Ich muss auch sagen, von Festivals, das ist so das erste Spiel, was wirklich Eltern mit ihren Kindern richtig gern spielen. Also wenn ich so Leute sehe bei so Familienfesten, wo es eben auch um Computerspiele geht, kommen da wirklich Eltern und bringen eben nicht dieses negative Computerspiel-Klischee von wegen Killerspiele an, sondern sagen richtig, das spiele ich gern mit meinen Kindern und man kann was zusammen machen und man kann eben auch über online zusammenspielen. Ich glaube, das hat er wirklich geschafft.
Ja, vor allen Dingen man kann in Minecraft ja gegeneinander spielen und sein Gegenüber umbringen und erschlagen und man muss auch hin und wieder mal Monster erschlagen. Aber man kann das so spielen, aber der Reiz ist ja eher, was aufzubauen. Mit anderen zusammen, ganze Welten, Raumschiffe, Häuser, Städte, was auch immer man bauen möchte, zu erschaffen. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, jetzt wo du das auch sagst, auf Familienfesten taucht es auf, ne? Es kommen Leute mit diesem Spiel in Kontakt, die vielleicht vorher nie mit Computerspielen in Kontakt gekommen sind. Hat denn diese Omnipräsenz von Computerspielen auf Smartphones und ne, dieser Erfolg von Minecraft, hat der eurer Meinung nach den Blick der Gesellschaft, die Diskussion in der Gesellschaft über Computerspiele verändert? Und wenn ja, wie?
In Deutschland irgendwie noch nicht so richtig, nee. Oder? Also in Deutschland braucht es immer noch Zeit. Also wenn ich so mit Leuten rede, die gar keine Ahnung haben von Computerspielen, taucht tatsächlich immer noch dieses Klischee auf, aber ihr macht doch die Kinder süchtig. Und seid ihr euch denn sicher, dass ihr wirklich, ich muss mich ganz oft also vor Nichtspielern rechtfertigen, ob ich kein schlechtes Gewissen habe mit dem, was ich da mache. Und Man wird tatsächlich manchmal noch mit Zigarettenverkäufern und Drogenhändlern verglichen. Also, weil natürlich immer noch die Angst von Menschen da ist, dass es die Kinder reinzieht und sie davon abhält, was Sinnvolles zu machen oder in der Natur zu spielen. Und das Potenzial wird dann aber gar nicht gesehen. Vielleicht auch, weil natürlich die Elterngeneration Berührungsängste damit hat. Und das reflektiert sich leider immer noch sehr stark in der Diskussion darum.
Es entwickelt sich aber auch, das muss man halt schon dazu auch sagen. Also ich habe neulich auf einer Panel-Diskussion mit der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und der deutschen Internetbotschafterin bei der EU, Gesche Joost, gesprochen. Und auf dieser Panel-Diskussion war es dann schon so, dass es zwei Dinge gibt, wenn es um Umgang mit digitalen Medien geht. Und auch, da fallen ja diese Spiele auch sozusagen runter. Nämlich, dass man einerseits immer noch so dieses Schutzbedürfnis hat, dass man denkt, das ist was, wovor man schützen muss. Und das kommt auch daher, dass Eltern das nicht verstehen wollen, also sie sagen, sich nicht damit beschäftigen und deswegen eher sagen, okay, das muss ich halt irgendwie eingrenzen. Es gibt aber auch, und das verbreitet sich immer weiter, es ist sehr langsam, aber es ist schon da, dieser Effekt zu sehen, das ist alles sehr kreativ, das kann alles sehr gut helfen und das ist auch sozusagen ein gutes Hobby, da muss man die Chancen nutzen. Und ich sehe das in diesen Bereichen, also wenn es um Medienpädagogik, Medienkompetenzförderung geht, fließt das langsam ein. Da gibt es mittlerweile Leute, die sehr gerne daran arbeiten und das braucht halt alles noch sehr lange. Aber es ist schon abzusehen, dass es sich verändert, weil der gute Wille schon mal da ist. Und das, ich denke, das wird noch eine Weile dauern, also bestimmt 5 oder 10 Jahre, bis das wirklich ganz alltäglich ist. Wahrscheinlich muss erst das nächste Medium kommen, wo man sagen muss, oh nein, das wird unsere Jugend verderben. Da sind Computerspiele gerade noch das Jüngste, aber ich glaube, wir gehen da wirklich hin. Ich finde Minecraft da gerade, um dann nochmal kurz drauf zurückzukommen, ein sehr spannendes Beispiel, weil ich bei vielen Eltern beobachte, dass da diese Grenze kippt, weil Minecraft ist etwas, da kann man ja im Spiel ganz viel machen und viele Kinder entdecken dann, man kann auch außerhalb des Spiels viel machen, wenn man den Server selber programmiert. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt schon häufiger erlebt habe, dass Eltern gesagt haben, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, Computerspielezeit zu begrenzen, wenn bedeutet, dass die anfangen zu programmieren.
Ich glaube, das Gute ist halt, wenn man einfach Eltern ermuntert, eben dieses Medium genauso zu entdecken wie Kinder, statt es einfach zu verbieten, eben zu nutzen, um die Kinder eben zu verstehen, warum sie sich denn dafür interessieren und mit ihnen zusammen das zu entdecken. Ich glaube, das zu kommunizieren ist ganz wichtig.
So, jetzt noch der Blick in die Glaskugel, Jana. Wie geht's weiter? Wo sind wir in 10 Jahren mit dem Spiel?
Wir sind alle mit Virtual Reality Brillen in einer Zweitwelt gefangen und im Second Life. Nein, keine Ahnung.
Das klingt aber auch ein bisschen dystopisch.
Nein, ich glaube schon, dass genau solche technischen Entwicklungen schon weitergehen und eben wir viel mehr Möglichkeiten zu spielen haben, einfach viel mehr Controller oder Eingabegeräte auch haben werden, mit denen man einfach experimentieren kann und kann viele. Also ich glaube, das Spiel an sich wird einfach viel mehr in unserem Leben Platz finden. Gamification. Also das.
Genau, das ist gut, dass du das auch noch untergebracht hast. Siehst du das ähnlich, Max?
Naja, also wenn ich in Zukunft denke, habe ich immer sofort die ganzen Smartphone-Apps vor Augen, weil das ist so was, worauf ich gerade mit Sorge blicke, weil durch dieses Preismodell Free-to-Play, also umsonst spielen und dann immer wieder Geld reinwerfen, wird da meiner Meinung nach gerade ein ganzer Markt an den Rand des Ruins gebracht.
Also man installiert das Spiel umsonst, aber um das Spiel dann wirklich spielen zu können, muss man eigentlich dauernd nachwerfen.
Genau, man muss halt sagen, also du hast das Ziel nicht erreicht, aber wenn du hier 50 Cent einwirfst, dann vielleicht doch. Ja. Und das aber immer wieder. Und das hat dazu geführt, dass in den App-Stores, wenn man sie wirtschaftlich betrachtet, genau diese Spiele da sind, fast alles andere verdrängen. Ich meine da so wieder einen positiven Aufwärtsschwung zu erleben, dass es wieder Spiele gibt, die man einfach im Ganzen bezahlt und damit nutzen kann. Ich hoffe, das fängt sich wieder, weil sonst haben wir da ein sehr wertvolles Biotop verloren. Und ansonsten hoffe ich wirklich, dass diese Spiele, die sich darauf beschränken, eine Geschichte gut zu erzählen, weiter fortsetzen werden. Also es gibt diese Episodic Adventures gerade, die halt in 2 Stunden haben, wie Fernsehserien quasi Geschichten erzählen immer wieder. Und sowas finde ich sehr gut, weil ich glaube, das erschließt nochmal eine neue Zielgruppe, wenn man nicht sagt, also entweder musst du sehr geschickt sein oder viel Zeit investieren oder sozusagen viel Geld investieren. Wenn man sagt, hier, wir haben etwas für dich, der du vielleicht nur wenige Stunden in der Woche investieren kannst und das ist trotzdem ein wertvolles Spielerlebnis. Von sowas wünsche ich mir für die Zukunft noch viel mehr.
Ich danke euch für eure Zeit. Jana Reinhardt von Red King Entertainment, Spieleentwicklerin, Game Designerin, Markus Richter, Kollege, Computerspiele-Journalist. Das war das Breitband. Alle Informationen, alle Links, alle Fotos, den gesamten Podcast gibt es wie immer unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.